Diversität ist ein recht kontroverses Thema. Es ist ein Buzzword, das wir heutzutage eigentlich überall hören. Wir hören es in den News, im Fernsehen, wir lesen es in der Zeitung. Es wird auch in den Firmen, also diejenigen von euch, die noch arbeitstätig sind, wir werden konfrontiert die ganze Zeit mit dem Thema Diversität. Es gibt sogar ganze Arbeiten und Reports, wie divers das die Firmen sind. Und hoffentlich ist die Firma in der Top 10, weil sonst wird man zu Recht kritisiert. Und deswegen ist es auch so etwas recht Polarisierendes. Weil Diversität ist auch etwas, wo man eigentlich nicht so richtig definiert hat. Was ist divers und was ist nicht divers? Heute würde ich mich aber gerne ein bisschen von dem distanzieren. Ich will nicht über Diversität der Welt reden. Ich will mich konzentrieren, was Gott denn für uns vorbereitet hat. Diversität innerhalb der Kirche. Und zuerst würde ich gerne mit euch so ein Gedankenexperiment machen, damit wir so ein bisschen herausfinden können, wie wir über Diversität und Einheit so ein bisschen denken oder eben nicht denken. Und zwar, stellt euch mal vor, wir sind in der neuen Jerusalem. Okay? Offenbarung ist vorbei, wir brauchen die Bibel nicht mehr, weil Jesus regiert, oder? Es gibt kein Leiden, es gibt keine Sünde, es ist alles perfekt. Ja? Neue Jerusalem. Die Strassen sind aus Gold, wir haben unser Haus, das der Herr für uns ja gebaut hat, oder? Weil er hat ja gesagt, er geht, oder? Zum unser Haus bauen, dann kommt er wieder zurück. Also er ist schon zurückgekommen. Und wir sind zusammen mit der universellen Kirche. Ja? Alle Christen, die jemals existiert sind, sind in Wettigen. Ja? Der steht auf, sagen, Montagmorgen, wir müssen nicht arbeiten, oder? Weil, wieso müssen wir ja arbeiten? Oder? Der geniesst das Leben, der tönt euch so ein bisschen Morgenmantel anlegen, laufen die Stege runter und dann merkt schon, in der Küche, die Kaffeemaschine ist bereits eingeschaltet, das ist automatisch, oder? Es ist schon aufgewärmt, da müsst ihr nicht warten. Und in der Kaffeemaschine sind natürlich eure lieblingsperuanischen Kaffeebohnen, weil wir wissen, theologisch gesehen, oder, peruanischer Kaffee ist der beste Kaffee, den es gibt. Oder der tönt euer Cappuccino raus. Oder Kaffee, je nachdem, was der für einen Kaffee nimmt. Das ist auch ein kontroverses Thema. Also ich persönlich nehme das Cappuccino. Und dann nimmt er die neue Jerusalem-Zeitung, oder, wo gerade dort ist, um ein bisschen, okay, was passiert alles. Und dann läuft er in die Wohnung, Wohnzimmer, danke schön. Dann läuft er in die Wohnzimmer rein und plötzlich findet er Francis von Assisi dort drin. Mönch vom 12. Jahrhundert, wo der Orden der Franziskaner gegründet hat. Und der dreht völlig durch. Weil er sagt, wieso bist du nicht schon 6 Stunden lang am Arbeiten? Oder? Er ist hier mit die ganze Zeit am Italienisch reden. Und also ich habe kein Italienisch, also ich verstehe gar nicht, was er sagt eigentlich. Ich sehe ihn einfach mal einen Mönch, der irgendwie so am Machen ist. Denn er weiß gar nicht, was ist das für ein schwarzes Getränk, das du irgendwie hast. Das seht ihr so vom Teufel, oder? Es ist ja alles so ein bisschen schwarz. Kaffee ist ja erst im 17. Jahrhundert in Europa reingekommen. Oder? Und eventuell schneit es noch draussen, oder, in Wettigen. Und er sagt, was ist das für ein weißes Geschmäus, oder? Im Süditalien haben wir das gar nicht. Was passiert denn? Wir sind im Himmel. Ja? Es gibt keine Sünde. Er ist dann übrigens dann wahrscheinlich 45, weil er mit 45 ja gestorben ist. Vielleicht bin ich dann 34 oder vielleicht bin ich 75. Was passiert denn? Und ich würde behaupten, das ist so ein bisschen eine Frage, die wir uns eigentlich nie so richtig gestellt haben. Weil es gibt so quasi wie zwei Gedankenschulen, sagen wir es so. Die einen Christen glauben, nein, das wird ja nicht das Problem sein. Oder? Weil, obwohl wir Schweizer sind, oder halb Peruaner und er Italiener ist, wir werden doch alle so die Jesus-Kultur haben, oder? Was überhaupt die Jesus-Kultur ist, wird auch irgendwie nirgendwo so richtig definiert. Aber wir werden so die Jesus-Kultur haben. Also wir werden die gleiche Kultur haben. Und Sprachen, die Bibel sagt eben, wir werden so in verschiedenen Sprachen Gott anbeten. Aber es ist eigentlich mehr kosmetisch, weil wir werden also eigentlich verstehen, oder? Also Franz wird auf Italienisch reden, aber ich werde ihn irgendwie können verstehen. Und ich werde auf Spanisch reden und er wird mich irgendwie verstehen. Und dann wird irgendjemand noch irgendwie mit einem Dialekt reden von Südost, irgendwie Afrika, und ich werde ihn irgendwie auch noch irgendwie verstehen. Also wir werden eigentlich die gleiche Sprache reden. Und dann werden wir noch die korrekte Denomination haben, oder? Weil natürlich werden wir dann vor Jesus gehen, oder? Wir werden so in der Schlange sein und wir werden so unsere theologische Frage stellen, oder? Was ist genau im Genesis passiert und was ist denn da genau und was hast du denn da gemeint und wieso hat Paulus das gesagt? Und dann wird er uns jeden Einzelnen so ein bisschen korrigieren und sagen, ja, nein, so ist es und so ist es und so ist es und so ist es. Und dann werden wir alle genau die gleiche Denomination haben, oder? Und dann werden wir, okay, da gibt es keine theologische Frage mehr. Also, und gleichzeitig werden wir natürlich den Franz werden wir auch noch erklären, was überhaupt das Kaffee ist, oder? Wäre noch spannend zu erklären, wie wir überhaupt auf dem gekommen sind, oder? Dass irgendwie jemand herausgefunden hat, wie man den Kaffee überhaupt benutzt. Aber er wird dann wissen, was Kaffee ist. Er wird dann wissen, was Schnee ist. Er wird dann so quasi das alles dann irgendeinmal dann wissen und dann sind wir auf dem gleichen Wissensstand. Und dann werden wir natürlich den gleichen Gottesdienststil haben. Weil dann die gleiche Denomination, wir wissen das Gleiche, wir reden die gleiche Sprache, wir haben die gleiche Kultur, also den gleichen Gottesdienst. Wir haben keinen ökumenischen Gottesdienst mehr, sondern es ist der gleiche Gottesdienst. Und dann ist natürlich, wenn das alles gegeben ist, dann können wir miteinander zusammen sein. Dann können wir miteinander Kaffee trinken, weil natürlich wird der Franz lernen, Kaffee zu trinken, weil es wird sicher Kaffee im Himmel geben, oder? Und dann ist es alles gut. Oder? Dann ist die neue Jerusalem ist auch perfekt. Es gibt aber eine zweite Gedankenschule, die sagt, ja, nein, die Identität ist noch wichtig. Woher dass ich komme, ist noch wichtig. Also ich werde meine eigene Kultur behalten. Ich werde auch meine eigene Sprache behalten. Ich werde auch meine eigene Denomination behalten. Und wir werden verschiedene Sachen wissen. Weil wir eben von verschiedenen Zeitpunkten kommen. Und das, was hier auf der Erde passiert ist, ist eigentlich nicht mehr wichtig im Himmel. Und dann werden wir so quasi am 10. einen gemeinsamen Gottesdienst haben, wo dann die Franziskaner kommen, wo dann die Katholiken kommen, wo dann die Reformierten kommen, wo dann die Orthodoxen kommen. Weil die Bibel sagt, dass wir gerettet sind durch Gnade und nicht durch Wissen. Also alle, die Jesus als eigene Retter akzeptiert haben und Erlöser, werden dann im Himmel in Neue Jerusalem kommen. Aber dann haben wir immer noch die Unterschied. Und dann die Frage, was machen wir denn mit Franzis, dann kommt auf den Punkt, dass ja, eigentlich so eine Situation wird eigentlich gar nicht stattfinden, weil er wird dann in seinem Kloster mit anderen Mönchen halt am 4. Uhr am Morgen arbeiten und ich werde mit meinen geliebten Schweizer meinen Kaffee am Morgen trinken. Und eben, wir treffen uns dann am 10. Uhr am Morgen zum gemeinsamen Gottesdienst. Habt ihr gemerkt, irgendetwas stimmt da irgendwie bei beiden nicht? Weil bei der einen heisst, wir haben Einheit, aber auf Kosten von Diversität. Und der andere sagt, wir haben Diversität, aber dafür haben wir keine richtige Einheit. Und jetzt, ich weiß nicht, ob der euch selber bei einer von diesen zwei Kategorien sieht. Meine Erfahrung ist aber, dass die meisten Christen in einer von diesen zwei Kategorien einfallen, weil man eigentlich nicht so richtig so ein bisschen überleitet, was ist eigentlich Diversität. Und jetzt werden wir eigentlich in die Bibel hineingehen. Ja? Ich weiß, es ist Sonntagmorgen, wir werden relativ viele Bibelverse durchlesen, ich habe aber alles da. Sind ihr ready für so quasi den Lauf? Diversität war eigentlich schon vom Anfang an bei uns. Wir haben Diversität eigentlich gehabt, bevor es überhaupt die Schöpfung existiert. Weil Gott selber divers ist. Die Trinität, oder wir wissen, dass in Matthäus 28 wird auch ganz eindeutig gesagt, dass alle Völker sollen die Menschen zum Jünger machen und sie sollen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist getauft werden. Und wir wissen, dass die Mitglieder der Trinität per se an verschiedenen Stellen ja unterscheidet werden voneinander. Obwohl sie ein Gott sind, werden an verschiedenen Stellen wirklich anders behandelt. Und innerhalb der Trinität wird auch ganz eindeutig, dass es eine Unterordnung gibt. Jesus sagt, ich bin geschickt worden, weil der Vater mich geschickt hat. Und ich sage euch, was der Vater mich gesagt hat. Also es ist nicht so, dass er irgendwie völlig aus der eigenen irgendwie Motivation gekommen ist. Sogar als er verhaftet worden ist, hat er seinem Vater bitte, bitte mach, dass ich nicht von dem Kelch muss trinken. Aber dein Wille soll geschehen und nicht meine. Das sagt Jesus. Und gleichzeitig ist aber auch der Heilige Geist unterordnet. Also es gibt Beziehungen zwischen ihnen. Und sie haben auch verschiedene Aufgaben. Also wir wissen, dass eigentlich bevor es überhaupt die Schöpfung existiert hat, ist Diversität die Kerneigenschaft von Gott selber. Und weil ja Diversität eine Kerneigenschaft ist von Gott, das tut sich auch dort offenbaren bei den Sachen, die er selber kreiert hat. Im 1. Mose 1 steht, dass Gott sprach und lasse die Erde fruchtbare Bäume, deren jeder seiner bessere oder besondere Art Früchte bringt. Das Wasser soll wilmen von einer Fülle lebendiger Wesen und es sollen Vögel fliegen über die Erde nach ihren Gattungen. Die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes nach ihrer Art. Wieso hat er so viel nach verschiedenen Gattungen müssen machen? Hätte er nicht irgendwie einfach ein Vögel können machen? Oder? Ein Tier, das irgendwie, keine Ahnung, Bein nach Kuh schmeckt und irgendwie drücke nach Bulle oder so. Oder? Wieso so viele verschiedene Gattungen? Wieso so viele Bäume? Wieso muss das irgendwie so bunt sein, so divers? Weil Gott divers ist. Und das ist rein eine Eigenschaft. Und wir sind noch vor dem Sündenfall. Wir reden Eden im Paradies. Der Römer sagt, Gottes unsichtbare Wesen wird er sehen, sodass man wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben, bla 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 bla. Also anhand von der Schöpfung können wir auch Gott selber erkennen. Und im Psalm 8, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, so auch die Schöpfung, den Mond und die Sterne, die du bereit hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, dass du auf ihn achtest. Also die Schöpfung, wie gesagt, ist eine Art und Weise, wie wir den Gott selber kennenlernen können. Und weil Gott per se divers ist und die Schöpfung divers ist, der Irenäus ist ein griechischer Mönch, der das auch noch relativ gut zusammenfasst. Er sagt, die Schöpfung selbst verweist ja auf ihren Schöpfer, das Werk lässt erkennen, wer es gemacht hat, und die Welt tut kund, wer sie geordnet hat. Diese Tradition hat die ganze Kirche auf dem gesamten Erdkreis von den Aposteln empfangen. Und weil Diversität eine Kerneigenschaft ist von Gott und wir es auch an der Schöpfung können erkennen und wir in seinem Bild, im Bild Gottes, erschaffen worden sind, ist auch Diversität eine Kerneigenschaft der Menschheit. Ich tue das nochmal wiederholen. Weil wir Imago Dei, im Bild Gottes, erschaffen worden sind, sind denn die Kerneigenschaften von Gott auch die Kerneigenschaften, die die Menschen haben. Und deswegen ist Diversität auch eine Kerneigenschaft der Menschheit. So, wenn aber denn Diversität die Kerneigenschaft von Gott ist und die Schöpfung divers ist und die Menschheit divers ist und am Schluss, nachdem er das alles kreiert hat, sagt er, dass es sehr gut ist. Was ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem? Wenn wir schon vom Anfang an Mann und Frau hatten und die Schöpfung so viele Bäume und Tiere und wieso ist es immer noch ein Thema, dass es uns teilt, zum Teil? Gerade nachdem, also nicht gerade, aber im 1. Mose, das Thema, wo nachher kommt, nachdem die Schöpfung so quasi sehr gut ist, alle divers, alles miteinander. Und es funktioniert alles perfekt miteinander. Kommt das Thema von der Sünde. Und gerade dort steht dann, als denn sie gesündigt haben und sie verbotene Frucht gegessen haben. Das allererste, was passiert ist, nachdem sie gesündigt haben, zum ersten Mal, nachdem Sünde in die Menschheit hineingekommen ist, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schürze. Und Adam antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum habe ich mich verborgen. Die Bibel sagt auch, dass die Sünde wie eine Mauer ist zwischen uns und Gott. Und die Mauer, die zwischen uns und Gott ist und die uns von Gott trennt, macht eben, dass Adam sich so verhält. Früher war auch nackt gar kein Problem. Er hat gar nicht gewusst, dass er nackt ist. Und plötzlich ist das ein Kriterium, um sich vor Gott zu schützen. Die Sünde hat uns dann von Gott getrennt. Es hat zu einer Entfremdung geführt zwischen Menschheit und Gott. Hat aber nicht dort aufgehört, hat viel mehr gemacht. Weil gerade nachher, als Gott gekommen ist und Adam ja gefragt hat, ja, was ist denn da passiert? Dann sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast, hat das gemacht. Ich bin unschuldig. Sondern die Frau, die eigentlich irgendwie Teil von mir ist, die eigentlich Teil von mir war und wo du dann so quasi getrennt hast, die Frau hat es gemacht. Also die Sünde hat nicht nur zu einer Entfremdung zwischen Mensch und Gott geführt, hat auch zu einer Entfremdung zwischen Adam und Eva geführt. Also in der Menschheit selber. Und das sehen wir auch nachher mit Kain und Abel. Und alles, was nachher kommt. Und schlussendlich, was der Lewis sagt in seinem Buch The Great Divorce, also die große Scheidung. Er beschreibt, dass die Hölle ein Ort ist, wo sich die Bewohner voneinander entfernen. Weil sie sich gegenseitig verachten und weil sie sich gegenseitig hassen. Das erinnert uns daran, dass die Hölle per se eine soziale Entfremdung ist voneinander. Und das ist ja eigentlich, es macht ja Sinn, oder? Weil Gott in seine eigene in seiner Einheit ist eigentlich Beziehung. Denn ist die Hölle genau das Gegenteil. Dass wir komplett voneinander entfremd sind. Und dass wir gar nicht miteinander wollen zu tun haben. Wenn ihr euch das Thema interessiert, es ist ein kleines Buch, es ist extrem spannend. Lewis ist allgemein recht ein guter Schriftsteller. Und der letzte Punkt ist ja, zündet natürlich nicht nur Gott und Menschheit trennen, dort nicht nur Menschen unter sich trennen, sondern er hat auch noch geschafft, die Menschheit von der Natur zu trennen. Und das sind die parallelen Punkte, die wir dann am Anfang gesehen haben. Wie Diversität die Kerneigenschaft ist von Gott, von der Menschheit und von der Natur. Und dass Sünde genau diese Sachen genommen haben, um uns dann voneinander entfremden. Menschheit Gott, zwischen Menschen und Natur. Und deswegen, das, was eigentlich das Problem ist, ist, dass Sünde eigentlich ist das, was trennt. Nicht Diversität. Jesus selber, wenn er dann gefragt wird über das Thema von der Einheit, der kennt wahrscheinlich die Geschichte. Er ist dann mit Apostel und sie sind den Dämonen am austreiben. Dann kommen die Pharisäer und sagen, der sind Dämonen im Namen von Belzebub am Entfernen. Und dann sagt eben Jesus, diese drei Dämonen nicht anders als durch Belzebub, den Obersten der Dämonen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, also sie haben es nicht einmal gesagt, sondern sie haben es einfach mal überlegt. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Das ist ein allgemeines Axiom, sagen wir, von der unsichtbaren Welt. Ein Reich, wo selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jetzt tun wir ein bisschen Mathematik machen, weil das mein Lieblingsthema ist. Der wüsste, wenn A B impliziert, dann impliziert nicht B nicht A. Das ist auch ein Axiom von der Logik. Also, wenn A bedeutet B, dann ist nicht B bedeutet nicht A. Und der Vers sagt etwas ganz Simples, ja? Wirklich Triviales, aber wir müssen es schreiben und feststellen, weil das wirklich so wichtig ist. Was von Gott kommt, einigt sein Reich. Was sein Reich trennt, kommt nicht von Gott. Okay? Ziemlich trivial, aber wir müssen es definieren, damit wir überhaupt weiterkommen können. Weil alles, was von Gott kommt, tut sein Reich einigen. Und das, was sein Reich trennt, und dann müssen wir halt schauen, was genau trennt sein Reich, kommt eigentlich dann nicht von Gott. Und das ist eigentlich genau dort, wo die Sünde so clever ist. Weil die Sünde ist, gibt so ein bisschen Halbwahrheiten. Und gibt so ein bisschen das Gefühl, ja, aber doch irgendwie nicht und es ist doch nicht so schlimm. Mach was willst. Weil das Ziel der Sünde ist, dass wir uns trennen. Egal, was es kostet. Das ist das Ziel, dass wir getrennt sind. Auch wenn wir glauben, ja, nein, das ist eigentlich gut. Das Ziel der Sünde ist, dass wir getrennt sind. Und die Taktik, die die Sünde braucht, ist eben Fehlleitung. Meistens eben auch innerhalb der Kirche. Es gibt Sachen, wo dann Gott dann in der Bibel sagt, das ist gut für uns. Das ist wirklich gut. Ich will, dass der das macht. Und wir sollten das auch aus Gehorsam machen. Sünde sagt aber eigentlich, nein, das ist eigentlich nicht so mega nötig. Du musst eigentlich nur machen, wenn du irgendwie so ein bisschen Energie hast und Lust. Ja? Schau, wie du dich fühlst, oder? Nimm deinen Kaffee am Morgen und dann schau, ob du es machst. Und wenn du es nicht machst, ja, ist eigentlich nicht so schlimm. Obwohl Gott eigentlich sagt, es ist eigentlich gut, wenn du es wirklich machst. Auch wenn es ein bisschen schwer fällt. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung von der Gemeinde geschehen. Denn ihr könnt alle einen nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Da sagt Paulus auch im Korinther selber, der kommt von verschiedenen Orten, der hat verschiedene, zum Teil auch Sachen, die er wissen will, verschiedene Offenbarungen, die er hat. Und Kapitel 14 ist auch recht interessant, weil es ist auch nicht so, ja, macht so, wie ihr es wollt. Nein, wir machen das alles ordentlich. Jemand will etwas sagen, gut, dann wird es gesagt und dann wird es auch von den anderen auch noch gerichtet. Aber es ist auch ein bisschen ein anderes Thema. Auf jeden Fall, er sagt, lass alles zur Erbauung der Gemeinde geschehen. Lasst uns miteinander lernen, miteinander wachsen, uns miteinander auch gegenseitig ermahnen. Es bestehen aber auch unterschiedliche Gnadengaben, doch derselben Geist. Es gibt unterschiedliche Dienste, doch derselbe Herr, und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und dort gehen wir auch ins Thema von der Gnadengaben. Und das Kapitel kennen wir ja fast auswendig, 1. Korinther 12, wo man sagt, ja, wir sind ein Leib, aber der Herr kann nicht zum Fuß sagen, ja, wir brauchen dich nicht und so weiter. Das ist eigentlich auch Diversität. Denn wir sind ja alle durch deinen Geist und ein Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechten oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden in einem Geist. Und in dem Vers wird auch relativ klar, wir sind eine Einheit in seinem Geist. Obwohl die einen Juden sind, Griechen, Knechte oder Freie. Die Diversität ist nicht ein Grund zur Trennung. Und die Sünde sagt, ist eigentlich nicht so wichtig, wenn wir eben divers sind. Und gleichzeitig Genau, und das ist halt 1. Korinther 12, wo dann die Gnadengaben dann erklärt werden. Und es gibt einen Teil, den ich auch relativ speziell finde, weil dort steht, nun aber gibt es viele Glieder, doch nur ein Leib. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringen Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wenn wir alle gleich wären, wenn wir alle uniform wären, wenn wir alle gleich würden denken und glauben, dann würden wir so quasi die gleichen Probleme haben. Und da wird ganz klar gesagt, die einen haben das Problem und sie brauchen Hilfe von den anderen, die das Problem nicht haben. Und eventuell hast du dann ein Problem, dort, wo jemand anders dich helfen kann. Und damit das überhaupt möglich ist, müssen wir divers sein. Und das ist übrigens auch ein Grund für die nächste Predigtserie. Für diejenigen von euch, die das wissen, die nächste Predigtserie Legs Up wird dann um ganz, ganz schwierige Themen handeln. Wir werden über Depression, über Sucht, über Pornografie werden wir reden. Und eventuell bist du dann direkt nicht betroffen. Eventuell sagst du, ich habe nie in meinem Leben Depressionen gehabt. Oder ich habe nie im Leben irgendwie eine Alkoholsucht gehabt. Oder ich habe gar keine Sucht allgemein. Also die Predigen sind nicht für mich. Das mag sein. Aber ich wette, irgendjemand, der nicht zu dir steht, Gott tut das durch. Und Gott sagt, dass du Teil bist von dieser Gemeinde. Und eventuell bist du in diesem Thema bist du ein stärkeres Glied. Und eventuell braucht dann den schwächeren Geschwister braucht dich in dem Moment. Es wäre halt gut, wenn wir dann wissen würden, um was es überhaupt geht. Von dem her, nächste Predigtserie, nicht verpassen. Nun, wenn Gott sagt, das ist gut, und Sünde sagt, ja, es ist nicht so mega nötig, es passiert auch das Umgekehrte, oder? Dass Gott sagt, ja, das ist schlecht für uns, aber Sünde sagt eigentlich, nein, das ist eigentlich gut für euch. Und es gibt auch ein ganz krasses Beispiel in der Korintherkirche. Mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt bei euch noch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Und da spielt ihr euch noch gross auf. Ihr sagt, ha, er ist bei euch in der Gemeinde und wir tun das und das und das. Solltet ihr viel mehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen? Ich jedenfalls habe bereits entschieden, was zu tun ist. Und Leute, Diversität heisst nicht die Sünde erdulden oder Sünde tolerieren. Weil Sünde in der Gemeinde trennt die Gemeinde. Ich glaube, genau das, was nachher dann auch, gerade ein paar Verse nachher kommt. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Ich finde es so extrem interessant, dass die Kirche stolz war, dass er Teil der Gemeinschaft war. Weil wir denken auch, ja nein, liebe doch, akzeptiert doch irgendwie alles. Und das ist genau auch so etwas, was dann die Sünde sagt. Sünde sagt, ja nein, alle können machen, was sie wollen. Das ist Akzeptanz und Liebe. Aber was die Bibel sagt, ist einfach, dass du dich darum kümmerst, was dem in meinem Leben von deinem Geschwister passiert. Und wenn du glaubst, etwas Schlechtes passiert, dann gehst du in die Liebe und tust das miteinander handeln. Hauptsache ist, dass Diversität nicht heisst, dass Sünde toleriert wird. Wird Sünde die Gemeinschaft und die Gemeinde trennt. Und zu dem Punkt würde ich gerne noch ein bisschen, also ein Warnungswort geben. Weil, obwohl es ganz klar ist, dass Diversität nicht toleriert, müssen wir als Gemeinde extrem aufpassen, wie wir mit anderen Geschwistern umgehen. Weil wir sind nicht Richter. Was siehst du denn aber dem Splitter im Auge deines Brüders? Der Vers kennt er. Die Bibel tut meistens einen Fokus geben, indem wir selber schauen, wo gibt es Sünde bei uns? Wo haben wir gesündigt? Wo haben wir Gott gefällt? Und dass wir dort halt auch Hilfe suchen bei anderen. Nicht, dass wir die ganze Zeit am Umschauen, oh, was ist denn der Fehler von den anderen? Der Heilige Geist ist auch da und er tut auch handeln. Und er wird auch sagen, wenn jemand in einem Pfad ist von der Sünde. Wir sollten aber dort sein, eben. Zuerst, um selber zu schauen, ob die Sünde überhaupt zuerst in uns gross sind. Und zweitens sollen wir auch voller Nachsicht haben, wenn eben einfach ein Fehltritt passiert. Das Thema, wie man mit Sünde in der Kirche geht, ist ein kompliziertes Thema. Ich wollte nicht so mega jetzt in dem einsteigen, habe jetzt ein bisschen erwähnt, weil es wichtig ist, zu definieren, dass Diversität eben nicht Toleranz ist von der Sünde. Aber gleichzeitig für diejenigen von euch, die dann die letzte Predigt gehört haben über Schrödingers Sünde, wisst ihr, dass es auch für uns nicht so ganz easy ist, zu erkennen, was Sünde ist und was nicht. Vor allem, wenn die Sünde bei uns selber ist. Wird wahrscheinlich ein Thema in Zukunft sein. Nun, wenn Diversität die Erbauung der Kirche und die Bereicherung der Kirche dient und gleichzeitig die Diversität ja nicht die Toleranz der Sünde ist, dann haben wir ja die ganze Theorie eigentlich gedeckt, oder? Gott ist divers und Menschheit ist divers und Sünde ist böse. Perfekt. Aber was machen wir jetzt? Oder? Ihr könnt sagen, Hans, schöne Theorie, was ist denn die Praxis? Zeig mir ein Beispiel, wo die Diversität zeigt und die Einheit. Oder? Vielleicht kommt jemand und sagt, ja, ich wette, da geht es gar nicht, oder? Die Apostel selber sind ein Fallbeispiel gewesen. Wenn wir kurz, eben, und es sind halt mehrere Apostel gewesen, am Anfang 12 und nachher ist irgendwie der Paulus irgendwie gekommen, aber doch irgendwie nicht und Matthäus. Wir tun das auch ein bisschen, wir tun einfach nur vier nehmen. Nur vier von diesen über 10 Aposteln. Okay? Woher dass sie gekommen sind, was sie für Erwartungen an Jesus hatten. Der Matthäus war ein Zöllner. Er war reich und gehasst worden von der Gesellschaft. Weil er eigentlich immer mehr von den Leuten irgendwie verlangt hat, als das, was er eigentlich hätte sollen. Und deswegen war er eigentlich reich. Die Beziehung zu Jesus war eigentlich gleichgültig. Ja, ich bin reich, solange er irgendwie mein Geld nicht anlenkt, ist ja alles okay. Oder? Deswegen, als Jesus kam, ist er so, ja, komm zu mir heim. Ich mache ein grosses Fest für dich, tun wir doch zusammen essen. Du bist doch irgendwie so eine Celebrity, oder? Und ich habe irgendwie meine Kollegen dir zeigen. Der Petrus war ein Fischer. Er hatte gar keine Ausbildung. Oder? Vielleicht hätte er gar nicht einmal lesen können, bevor er Jesus getroffen hat. Er hat gar nicht gewusst, die Theologie und so weiter. Kein Plan, oder? Der Simon, der Zelot, er war ein Paramilitär. Er wollte Rom per Gewalt vom Israel vertrieben. Und der Paulus war ein Tora-Lehrer. Ja, er hat die Schriften auswendig gewusst. Er war gleichzeitig auch noch ein Zeltmacher. Das gehört zur Ausbildung von einem Pharisäer. Und er hat gesagt, ich werde die Jesus-Sekte ausrotten, weil sie gegen Gott sind. Da kommt jemand und behauptet, er sei Gott. Wie kann doch ein Mensch sagen, dass er Gott ist? Gott ist Gott, Menschen können das nicht sagen. Das ist doch eine Heresie. Und er hat die Kirche verfolgt. Und die vier Leute, ein Reicher, ein Armer, ein Paramilitär und ein Tora-Lehrer, ein Pharisäer, haben alle, nachdem sie Jesus kennt haben und nachdem sie mit ihm eine Begegnung hatten, sind alle für das Evangelium gestorben. Und auf die krasseste Art und Weise. Die Beziehung mit Jesus, die echte Beziehung mit Jesus, ist das, was Einheit bringt. Und die Diversität ist kein Grund zur Trennung. Genau das ist einer der grössten Fallbeispiele, die existiert. Es gibt mehr. Wir haben aber leider keine Zeit, um halt all die Beispiele durchzugehen. Die echte Beziehung mit Jesus, die echte Beziehung mit Gott, ist das, was uns überhaupt erlaubt, die Einheit zu haben, wo denn die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir sollten einander lieben, barmherzig sein, wir sollten miteinander feiern, wir sollten miteinander auch gegenseitig uns Sachen lehren, das, was wir gelernt haben in unserem Leben. Und das alles kommt von den Aposteln, die selber alles von Jesus gelernt haben. Das ist das, was sie erlebt haben mit Jesus. Das nicht nur die Apostel, sondern halt auch die Propheten, die dann in ihrer Beziehung mit Gott die Sachen gelernt haben. Das sind genau die Sachen, die sie uns weitergegeben haben. Dass wir das sollten machen. Weil das ist eben die echte Beziehung. Und es ist eben nicht nur das Schöne, das miteinander feiern und glückselig sein und irgendwie schauen, dass wir es zusammen gut haben. Es gibt auch, wir zusammen leiden. Wir dürfen auch langsam zornig aufeinander werden, wenn ihnen etwas nicht passt. Wir sind auch gegenseitig ermahnen, aber wir bleiben in der Beziehung. Die Leute von euch, die verheiratet sind, wissen, dass es natürlich ist, dass es Momente gibt, wo der extrem zornig wird, wenn die Ehefrau oder Ehemann ihr etwas macht, was der überhaupt nicht gerne hat. Aber der geht nicht einfach weg. Der geht nicht einfach, okay, Schluss, oder? Es gefällt mir nicht mehr. Suche den Nächsten. Ja, nein, der bleibt dort. Und dann eventuell dann diskutiert er den ganzen Tag. Und am Schluss, die Bibel sagt auch, lass nicht die Sonne runtergehen, bis der eben dort den Zorn verarbeitet hat. Gott wird übrigens auch zornig. Und es gibt vieles mehr. Und ein Beispiel, das ich extrem interessant finde, würde ich auch gerne noch heute mit euch behandeln. Und zwar, es gibt auch ein Ringen, was zu Einheit führt. Und zwar, das Ringen kommt in der Bibel genau einig vor. Und es ist ein Ringen zwischen Eimer und Gott selber. Und zwar Thema, wo nachher von Gott selber zu Israel benannt wird. Jakob. Die Geschichte vom 1. Mose 32 erklärt, wie Jakob allein war in der Wüste. Er hatte Todesangst, weil sein Bruder Esau mit dem ganzen Heer zu ihm kommt und ihn töten will. Und als er dort allein war, hat er dann einen Mann gefunden, der dann mit ihm so quasi gekämpft hat. Und Jakob hat gesagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Ich bin in so einer schlechten Situation. Ich weiß, ich habe irgendwie da falsche Sachen gemacht. Ich habe mich geirrt. Aber ich will, dass du mich segnest. Und ich lasse dich nicht los. Und er hat ihm die Hüfte gelenkt, ausgerenkt. Und er hat bis an sein Lebensende hat er gekinkt wegen dem. Und am Schluss sagt er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Liebe Leute, echte Beziehungen heisst, dass wir echt sind in der Beziehung. Nicht, dass wir irgendwie, nein, wir machen nur das, was gefällt, aber irgendwie gleichzeitig sagen wir es doch nicht. Echt sein ist die Art von Beziehung, die Gott mit uns haben will. Das heisst nicht, und das muss man auch so in Klammer sagen, das heisst nicht, dass du perfekt bist. Und dass du nichts musst an dich irgendwie ändern. Wir müssen alles an uns ändern. Weil Sünde immer noch halt etwas ist, was heutzutage in der Welt wirkt. aber Gott will mit dir eine echte Beziehung haben. Und er will, dass du zu ihm kommst und dass du ihm sagst, Gott, mir ist das schwierig. Ich weiß, dass du das von mir willst, aber mir ist das schwierig. Hilf mir mit dem. Oder Gott, ich verstehe nicht, warum das passiert ist. Ich weiß nicht, warum das der gestorben ist. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich verstehe nicht, warum das erlaubst. Gang zu ihm und sag ihm, das macht bei mir etwas aus. Sei aber in der Beziehung. Tu dich nicht trennen, tu dich nicht isolieren. Und sage, ah, Gott will, dass du zu ihm gehst. Und dass du ihm eben echt bist. Weil nur mit echten Beziehungen können wir eben die Einheit haben. So wie Jesus auch mit Gott ein bisschen geringer hat, als er ja verhaftet worden ist. Kleiner Exkurs in Psychologie. Carl Rogers war ein Sohn von einem Pastor. Und er hat im letzten Millennium, im letzten Jahrhundert, hat er eine personenzentrierte Psychotherapie erschaffen. Weil er aus seinem Glauben und aus dem, was er erlebt hat, gefunden hat, dass das, was den Leuten am meisten hilft, ist nicht Wissenschaft, sind nicht Methoden, sind nicht schöne Worte, sind nicht Bücher, die wir lesen müssen. Es sind echte Beziehungen. Er selber hat in seinen frühen Jahren hat er sich die Frage gestellt, wie kann ich denn die Person so behandeln, damit er geheilt und verändert werden kann. Und später hat er es so formuliert, wie kann ich eine Beziehung darstellen, die denn diese Person zum Wachstum bringt. In seiner Beziehung zu Menschen hat er auch festgestellt, dass es auf Dauer nicht hilft, so zu tun, als wäre man irgendjemand anderes. Und wie gesagt, das heisst nicht, dass man perfekt ist. Das mag zu Problemen führen. Aber man ist echt in der Beziehung. Er sogar behauptet, dass das wichtigste Element für den Erfolg in einer Therapie ist eben die echte Beziehung zwischen Therapeut und Klient. Und dass das bis zu 80% vom Erfolg bringt. 80% vom Erfolg, ob ein Klient sein Trauma oder das Problem, das die Person am Durchmachen ist, kann überwinden, hängt von der Beziehung an. Und jetzt überlegen wir uns, warum sagt denn Gott, dass wir aufeinander achten sollen, aufeinander schauen, aufeinander fragen, wie es uns geht. Uns gegenseitig ermahnen, wenn wir merken, du, das ist eigentlich nicht so gut. Oder da sehen wir, dass eventuell Sünde ist. Jemand, der nicht einmal in der Kirche gearbeitet hat. Das ist so etwas Bahnbrecherisches. Es ist etwas so Essentielles vom Menschsein, dass es sogar die Leute draußen, außerhalb der Kirche, verstanden hat. Und nun ist die Frage, wie können wir eben die echte Beziehung schaffen? Wie können wir die Beziehung schaffen, die uns dann zur Einheit bringt? Und das ist alles in Gottes Werk. Er hat durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns denn dieser Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus, da hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnen. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Die Versöhnung mit Gott ist das, was zur Einheit von seiner Kirche führt. Und die Versöhnung von Gott führt auch zur Versöhnung zwischen Menschen. Weil das, was Adam geschafft hat, die Trennung durch Sünde, ist dann von Jesus am Kreuz dann was ist das Wort, das ich suche? Überwunden oder gelöst. Deswegen wird auch Jesus der zweite Adam genannt im Neuen Testament. Das, was in Babel passiert ist, die verschiedenen Sprachen, die dann die Menschheit getrennt hat in Babel, die Sprachen sind genau das, was im Pfingsten uns vereint hat. Weil dann haben wir von verschiedenen Sprachen können predigen und verschiedene Leute haben das Evangelium können hören in ihre eigene Muttersprache. Und so sind sie zum Gott gekommen. Und deswegen das, was die Sünde macht, wird am Kreuz gelöst. Und deswegen, falls der euch die Predigt zu lang war, zu kompliziert, zu viele Bibelverse, es gibt nur das eine, was ich würde gerne, dass ihr mitnehmt. Und zwar Einheit ist nicht Uniformität, sondern echte Beziehungen. Zum Schluss würde ich euch gerne die drei Punkte und die drei Fragen noch lassen. Sie können es heim mitnehmen, ihr könnt es auch einfach vor Gott bringen. Hast du eine echte Beziehung mit Gott? Bist du echt mit ihm? Sagst du ihm wirklich das, was in deinem Herz ist? Auch wenn es schwierig ist. Und vertrau, Gott wird nicht einfach weggehen. Und vertrau, er wird dir auch sagen, das will ich weg. Das gehört nicht dazu. Hast du die echte Beziehung mit anderen Geschwistern? Oder ist es mehr eben nur gemeinsame Gottesdienst am Sonntagmorgen? Bereichert dir die Diversität in seiner Kirche? Und da muss ich sagen, ich bin selber ein Sohn von einem Pastor und ich bin selber in meinem Leben in mehreren Kirchen gewesen. Und die EFG-Wedige ist die erste Kirche, wo zwei Gottesdienste haben, weil wir eben genau die Diversität behalten wollen. Das ist etwas, was so extrem wertvoll ist, dass man eventuell es nicht merkt, solange man es hat. Und die letzte Frage ist, wie würdest du den Kaffee in der Neuen Jerusalem mit Francis von Assisi trinken? Ich würde noch kurz zum Schluss beten. Danke, Herr, für deine Botschaft. Danke, Herr, dass du so divers bist, dass du uns zeigst, wie deine Essenz, wie deine Kerneigenschaften in uns sind und wie das uns kann bereichern kann. Wir bitten dich, dass du mit uns bist und dass du das Thema in uns hilfst zu bearbeiten. Zeig uns, Herr, wo wir wachsen müssen, was wir ändern müssen. Und zeig uns auch, wo wir unsere Geschwister, Leute in unserer Familie können helfen können. Herr, wir wollen eine Einheit sein. Und zwar eine Einheit, die darüber ausgeht, über unsere Kirche, über Wettige. Wir wollen eine Einheit sein mit dir. Danke, Herr, für deine Worte und das, was du gemacht hast, das, was du machst und das, was du machen wirst. In deinem Namen. Amen. Und zum gleichen Thema über Versöhnung und das, was am Kreuz passiert ist, gibt es etwas, was Jesus uns gegeben hat, um uns daran zu erinnern, was am Kreuz passiert ist. Und zwar das Abendmahl ist eines der, sagen wir, Rituale, wo die ganze Kirche hat. Die universelle Kirche über Jahrtausende gemacht hat. Und natürlich gibt es verschiedene Theologien und Doktrinen und so weiter. Aber das ist etwas, was Jesus selber uns gesagt hat. Tun das in meinem Namen machen. Und das werden wir auch heute machen.